Wir haben in der Vorwoche über Poe und auch dann noch ein bisschen über Kleist gesprochen. Und ich habe gesagt, was man da sehen kann, ist, dass eigentlich diese romantische Aufwertung und Verklärung der Imagination noch ganz da ist, aber in ein neues und eben nicht mehr nur so negativ-kritisches Verhältnis zur mathematischen Rationalität gebracht ist, wie wir das bei vielen anderen Autoren gesehen haben. Und wenn ich da jetzt heute über Giacomo Leopardi ein bisschen was sage, viel zu wenig, aber ich habe mir vorgenommen, da dann so in einem Jahr ungefähr mal eine Vorlesung zu machen, über wo da mehr Platz ist dafür. Also wenn ich über den Leopardi heute spreche, dann ist das zumindest auf den ersten Blick wieder eine Art von Rückschritt, eine viel klarere, simplere Entgegensetzung, wo eigentlich alle Erscheinungsformen von Rationalität, insbesondere aber die mathematische, als verderblich, irrig kritisiert werden. Ich lese Ihnen da gleich ein paar Stellen vor aus dem Zibaldone di Pensieri, also über den Text, was das ist, sage ich dann auch noch ein bisschen was kurz. Das ist ein furchtbarer Irrtum bei den Quell von großen Irrtümern bei den Philosophen, vor allem bei den Modernen, die sich so an die Exaktheit und Präzision des Mathematischen gewöhnt haben und die dann die Natur nach diesen Normen beurteilen und dann glauben, dass das Systema della Natura, also die Natur als solche, sozusagen zu diesen Prinzipien dazu passen müsste. Ja, das ist ja genau der Gedanke, den Galilei gefasst hat, dass die Natur da dazu passen muss und was nicht dazu passt, muss man vergessen. Und die glauben, dass nicht natürlich sein kann, was diesen Standards von Präzision und mathematischer Exaktheit nicht entspricht, dass das dann auch nicht Natur sein kann. Wo es doch im Gegenteil so ist, dass alles, was präzise ist, nicht natürlich ist. Und ein großer Zug, ein großes Kennzeichen, ein großes Merkmal des Natürlichen, Meinung nach darin besteht, dass das Natürliche eben nicht exakt ist und nicht präzise ist. Aber dieser Irrtum ist eben verschwistert, fratello, der annimmt, dass es in den Sachen eine Wahrheit, ein Schönes, ein Gutes und eine absolute Perfektion gibt. Das sind alles Irrtümer, sagt er. In einer viel späteren Aufzeichnung aus demselben, sozusagen, das ist so eine Art literarisches Tagebuch, noch einmal sehr stark betont das Schädliche einer solchen rational-mathematischen Auffassung. Der grundsätzliche Irrtum oder Fehler der Vernunft ist nicht, dass sie schwach ist. In Wirklichkeit ist sie sehr vielvermögend. Man braucht ja nur den Intellekt eines gebildeten Philosophen vergleichen mit dem con quello di un selvaggio, mit dem von einem Wilden oder von einem Kind. Und dann sieht man schon, wie viel weiter der ist in seiner Bildung und in seiner Vernunft. Unglaubliches kann die Vernunft erreichen in ihrer Kraft und in ihrer spekulativen Kraft. Kommt, schafft sie es nicht? Ja, sie schafft es doch, bis sozusagen an die Urgründe der Dinge vorzudringen. Bis an den Thron Gottes führt sie uns, die spekulative Vernunft. Kommt sogar so weit, dass sie die Natur des höchsten Wesens analysieren kann. Also, die Vernunft ist nicht schwach, nicht impotent und nicht non impotente ne devole, sondern höchst mächtig ist sie, aber schädlich, Danosa, und macht den unvermögend, der sie benutzt. Und je mehr man sie benutzt, umso schwächer wird man. Je stärker die Vernunft wird, umso schwächer wird der, der sie benutzt. Und je mehr sie sich vervollkommnet, umso mehr wird das vernünftelnde Wesen geschwächt. Und also das sind schon auch, das ist sehr früh und da gibt es noch ganz andere Stellen, aber das weist schon ein bisschen auch auf Nietzsche voraus. Più ella si perfeziona, più l'essere ragionante diviene imperfetto. Sie macht den, der sie benutzt, klein und nichtig. Und so weiter und so weiter. Und dann gibt es eben auch noch, also das ist sozusagen jetzt die zweite Stelle, eine Steigerung gegenüber der ersten. Wichtig ist, dass man sieht, dass er auch aus einer Verschiedenheit von Aspekten auf die Sache, also dass er das, was er da kritisiert, Vernunft oder Rationalität, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Zusammenhängen aufsucht. Also da stellt er sich nicht nur hin, die Vernunft so quasi als ein Schreckgespenst, und darauf schießt er dann seine Pfeile oder seine Schneebälle ab, sondern er schaut sich das in den verschiedensten Zusammenhängen an. Also politisch zum Beispiel, die Französische Revolution. Die Französische Revolution die sozusagen von einer Philosophie inspiriert war und eben genau deswegen zu verurteilen ist, weil sie nur solchen Vernunftprinzipien zum Durchbruch verhelfen wollte. Indem sie sozusagen die Gesetze der natürlichen Entwicklung, auch einer Gesellschaft oder so, auf rein vernünftige Prinzipien reduzieren wollten. Das ist eine ganz jämmerliche Entwicklung. Und haben nicht gesehen, dass die Herrschaft der Vernunft einfach ein Despotismus der Vernunft ist und nicht eine Befreiung. Der Egoismus, wenn er von allen Illusionen, also was eben die Aufklärung kritisiert hat, also wenn diese Kritik stattgefunden hat, der Egoismus, wenn er dann von allen Illusionen befreit ist, der zerstört alles. Der zerstört das Nationalgefühl, den Patriotismus, er zerstört die Tugend, er trennt die Nationen voneinander und auch die Individuen. Divide et impera, das ist sozusagen das, was... Wenn die Vernunft herrscht, dann herrscht ein Divide et impera, und das führt letztlich zu einer Totalvereinzelung der Individuen. Und dann sagt er so, schaut euch doch nur an, was aus den Römern geworden ist, wie die auf die Vernunft gekommen sind. Ne? Na, Untergang, klar. Oder noch eine andere Stelle. Da weist er auf was hin, was er, da kann ich nicht genug eingehen drauf. Sozusagen seine, ja, das Wort ist wirklich sehr schwer zu übersetzen, seine Reflexionen, seine Theorie über die, auf Italienisch heißt das Piacere, weiß man nicht, wie man das übersetzen soll, Lust, Freude, Genuss oder so, ja, Also aus dieser Theorie des Piagere, die ich gerade entwickelt habe, da folgt genau, dass nichts dem der Lust, der Freude, dem Genuss so sehr entgegengesetzt ist wie die Mathematik. Und alle Sachen, die auch nur die geringste Ähnlichkeit mit dem Mathematischen aufweisen. Alles, was Exaktheit, Trockenheit, Präzision, Definition, Umschreibung ist, alles das ist schädlich für das Genießen. Die Welt ist keine kleine Sache. Die Welt ist etwas Großes und Bewundernswertes, aber vor der Vernunft wird sie sozusagen klein. Es genügt, dass der Mensch sozusagen angefangen hat, Dinge abzumessen und ihre Größen zu vergleichen, und alles wird klein. Alles wird dann immer in Bezug auf das Kleinste, was man überhaupt hat, auf kleinste Einheiten reduziert. Also, das ist alles Rationalismus, Kritik in einer Entschiedenheit und Energie, die der von Wagner überhaupt nicht nachsteht. 30, 40 Jahre später dann Wagner. Man kann aber natürlich, und das habe ich auch schon so dazwischen gesagt, ist sehr, sehr wichtig, dass man sieht, dass er die Sache im Unterschied ein bisschen zu Wagner differenziert sieht. Also er führt ja nicht einen Streit, in dem es nur um diese beiden Instanzen geht, die Natur oder die Imagination auf der einen Seite und das Rationale auf der anderen Seite, sondern er sucht und findet sozusagen diese Rationalität, gegen die er ankämpfen möchte, an den verschiedensten Orten und kritisiert sie dort auch, je nachdem, was da angerichtet wird in diesen verschiedenen Zusammenhängen. Also sie ist politisch schädlich, weil sie die Menschen entsolidarisiert letztlich. Das ist ja der Witz an dieser vorletzten Stelle gewesen. Das Vernünftige, die Vernunftaufklärung entsolidarisiert die Menschen. Und wenn man sie in einem anderen, in dem Zusammenhang einer Ethik, also einer Theoriebildung, eines Nachdenkens über das Glückstreben des Menschen anschaut, dann sieht man auch, dass das eigentlich dem Glück, dem Glücksempfinden, der Freude, der Lust entgegengesetzt ist und so weiter. Und dann gibt es auch noch natürlich über die Dichtung. Das weiß ich nicht, ob ich da dazu komme, extra noch was zu sagen. Also das ist eine absolut entschiedene, aber auch differenzierte Kritik des Rationalismus. Was man diesen Zitaten aber nicht wirklich entnehmen kann, das ist der Kontext, in dem das steht. Das steht in einem weiteren Kontext. Das ist keine sozusagen Schlacht, in die er sozusagen extra gezogen ist, nachdem er alle anderen Zelte hinter sich abgebrochen hat, sondern das ist in einem viel, viel größeren theoretischen Zusammenhang zu sehen. Nicht herauszutrennen aus einem sehr weitläufigen Geflecht von Reflexionen, die, wenn man überhaupt irgendwelche Leitbegriffe hervorheben möchte, vor allem um die Begriffe Natur, Leben, Imagination und Glück kreisen. Also den Zusammenhang mit dem Glück, den konnte man ja schon an dieser einen Stelle erkennen, wo er auf so eine entfaltete oder ausführlichere, ausgeführtere Theorie des Glücks Bezug nimmt, die er hat. Das ist eine Ethik, was er da hat. Also was er da, das ist sozusagen die ethische Seite seines Denkens, dieses Nachdenken über das Glück. Und das ist ja auch klassisch. Also das ist im aristotelischen Sinn eigentlich gedacht, wovon die Ethik handelt, das ist eben die Glückseligkeit. Und das ist ein völlig anderer Background als bei Wagner. So etwas gibt es bei Richard Wagner dann nicht mehr in dem Sinn. Es gibt diesen Bezug auf das Klassische in dem Sinn, auf die klassische Philosophie sozusagen nicht mehr, wenn auch auf die Tragödie. Und es gibt sozusagen keine abgegrenzte sozusagen ethische Reflexion. Um sich aber in diesem weiteren Geflecht seines Denkens zurechtfinden zu können, ist es doch notwendig, ein bisschen was über ihn selbst zu sagen und seine Stellung in der Geschichte der Dichtung und der Philosophie, also über die Dichtung kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, ich habe vor, so im Sommersemester 18 eventuell mal eine Vorlesung zu machen über Kulturphilosophie, wo ich Leopardi, Emerson und und Nietzsche vielleicht gemeinsam behandeln wir, ein bisschen ausführlicher. Also man muss etwas über ihn wissen. Das sagen auch eigentlich alle. Also wie sehr man auch Anhänger dessen sein mag, dass das Biografische und die individuelle Entwicklung und das Selbstbild getrennt gehalten werden müssen von einer Analyse eines dichterischen Werks. Bei Leopardi geht das einfach nicht. Hölderlin hat von 1770 bis 1843 gelebt. Er ist 1770 geboren, 1843 gestorben. Leopardi hat von 1798 bis 1837 gelebt. Also er ist sozusagen bei Hölderlins Halbzeit auf die Welt gekommen und nicht sehr viel früher, aber doch früher als der gestorben. In die Zeit von Leopardis frühester Kindheit, also wenn man sagt bis 5 Jahre oder so ungefähr, 5, 6, 7 Jahre im Vorschulalter, in Leopardis Vorschulalter, fällt das, was man Hölderlins Spätwerk nennt. Wobei man bedenken muss, dass es da um einen knapp etwas über 30-Jährigen geht. Ungefähr um 1805, also wie Leopardi gerade 7 war, und in einem Alter von 35 Jahren ist es mit Hölderlins Spätwerk vorbei und haben seine Freunde erkannt, dass er eben unwiderruflich in den Wahnsinn kippt. Und er hat dann die restlichen, also ab so 1806, 1807, die restlichen knapp 40 Jahre seines Lebens in der sogenannten geistigen Umnachtung verbracht. Und das ist genau die Zeit, in der Leopardi gelebt hat. Also ob man jetzt im Hinblick auf diese Daten von einer Zeitgenossenschaft dieser beiden Menschen sprechen soll, das ist, glaube ich, sinnlos, sich zu fragen. Das kann man so sehen und so. Aber der Begriff der Zeitgenossenschaft ist sehr aussagekräftig und eröffnet wirklich sehr, sehr interessante Perspektiven. Auch durch den Vergleich. Zuerst im Sinne eines extremen Kontrastes. Während nämlich Hölderlin mit äußerster Anstrengung immer nach Zeitgenossenschaft gestrebt hat und sozusagen gar kein höheres Ziel hatte, als seine Dichtung so präzise wie möglich auf den historischen Zeitpunkt seines Sprechens auszurichten, vor allem auch auf die politische Situation, in der er gelebt hat, so war, kann man wohl sagen, Leopardi der Genosse von überhaupt keiner Zeit und wollte vor allem auch nicht Genosse seiner eigenen Zeit sein. Also insofern wirklich ein ganz radikaler Gegensatz. Hölderlin wollte nichts mehr als sozusagen in seiner Zeit und in dem historischen Punkt sozusagen genau das Richtige sagen können, während Leopardi der Auffassung war, in dieser Zeit kann man überhaupt gar nicht. Also man kann überhaupt nur was Richtiges sagen, wenn man sich aus dieser Zeit heraus katapultiert. Man kann überhaupt nur etwas sagen, wenn man dieser Zeit nicht mehr angehört. Wobei ich bemerkenswert finde, dass ihm das auch sehr weitgehend gelungen ist. Und das ist etwas sehr, sehr Seltenes. Ich kenne eigentlich selber keinen zweiten Fall, wo jemand, der versucht hat, sozusagen außerhalb seiner Zeit zu sein, das auch wirklich geschafft hat. Sondern eigentlich ist es so, dass fast immer die Distanz zur eigenen Zeit an dem Werk die Charaktere dieser Zeit umso stärker zutage treten lässt. Adorno hat das einmal gesagt. Je mehr ein Autor oder Künstler nach Zeitlosigkeit strebt, umso deutlicher datiert sich für die Nachwelt sein Werk. Und nichts, hat er gesagt, ist der Alterung so sehr ausgesetzt wie die Suche nach dem Zeitlosen. Aber Leopardi ist da wirklich eine Ausnahme. Eine andere Hinsicht, in der Zeitgenossenschaft bei diesem Vergleich ein aufschlussreicher Begriff ist, das ist das Verhältnis beider Dichter zur Romantik. Das ist sehr verschieden, aber es gibt übergeordnete Gemeinsamkeiten, die auf der Hand liegen. Also zum Beispiel, man kann einfach beide gar nicht so ohne weiteres als Romantiker bezeichnen. Man kann sie nicht einordnen in die romantische Tradition, wie Novalis oder auch eben am anderen Ende Richard Wagner zu nennen. Also sie gehören der Bewegung der Romantik eigentlich beide nicht an. Es fehlt bei beiden vollkommen diese affirmative Beziehung zur mittelalterlich-christlichen Spiritualität. Und sie sind in einem viel, viel stärkeren Sinn als alle Vorzeigeromantiker auf die Klassik fixiert. Und Leopardi sogar, und das ist noch ein ganz wesentlicher Unterscheidung, Leopardi sogar auf die römische Klassik in einem ganz besonderen Sinn. Also wenn es auch in der Früh- und Hochromantik starke affirmative Beziehungen auf die griechische Klassik immer wieder gibt, dann richten sich die immer gegen den römischen Klassizismus, während Leopardi durchaus also römische Dichtung als Vorbild angenommen hat. Und mit 20 hat wie er 20 Jahre alt war, hat einen Essay geschrieben, der ziemlich lang ist und aufwendig, mit dem Titel Discorso di un Italiano intorno alla Poesia Romantica. Das ist eine wütende Polemik gegen die romantische Dichtung oder gegen das, was er unter romantischer Dichtung versteht. Und ich werde dann versuchen, also durch Anmerkungen plausibel, dass er davon nicht sehr viel verstanden hat, was romantische Dichtung eigentlich ist. Aber wenn man die Sache jetzt von der anderen Seite her sieht, wenn man sich dafür interessiert, was ist Romantik, also nicht für diese Typen und sich dann fragt, wo gehören die hin, sondern wenn man es von der anderen Seite her sieht, wenn man eine Vorstellung davon haben will, was ist Romantik und wenn man das beschreiben möchte, von dieser anderen Seite her, dann kann man die auch wieder nicht weglassen. Trotz ihrer Außenseiterstellung hat es keinen Sinn, sich ein Bild davon zu verschaffen, was Romantik heißt, wenn man Hölderlin und Leopardi nicht zur Kenntnis nimmt. Also sie haben an ganz wesentlichen Trends, die Romantik inspirieren, teilgehabt, partizipiert, wie zum Beispiel der Rezeption Rousseaus, aber sind sozusagen nie selber in diese Bewegung eingetaucht. Also sie haben bei Leopardi haben sie diese Polemik gegen das Romantische, gegen die romantische Dichtung vor allem, bei Hölderlin ist das einfach so, dass also Clemens Brentano hat unter den Romantikern ein paar Hölderlin-Fans gegeben, aber das hat sich nicht substantialisiert. Und man kann auch an einzelnen Punkten genau sehen, wie Hölderlin diese Grundfiguren sozusagen des romantischen Denkens zum größten Teil einfach fremd sind. Nicht? Also eine Sache, die ich sehr ausführlich studiert habe und noch immer dabei bin zu studieren, das ist zum Beispiel, dass die deutsche Romantik ein wesentliches Element in der deutschen Romantik neben dem Interesse am Unheimlichen und an dem Grotesken und solchen Sachen, ein wesentliches Element, auch wenn das irgendwie komisch klingt, weil es so konkret ist, ist einfach die Rheinromantik. Es gibt keine deutsche Romantik ohne Rheinromantik. Um die Rheinromantik herum hat sich die Frühromantik konstituiert in einer gewissen Weise. Alle großen Romantiker von Brentano, Achim von Arnim und so angefangen, haben alle über den Rhein gedichtet. Und Hölderlin auch. Aber seine Dichtung über den Rhein ist so was völlig anderes und hat mit dieser Tradition überhaupt gar nichts zu tun. Also haben an wesentlichen Trends partizipiert und wegen dieser wesentlichen Partizipation muss man sie mit einbeziehen, wenn man verstehen will, was diese Entwicklung überhaupt ist. Andererseits sind sie aber nicht so quasi als Mitglieder eingetragen oder man kann sie auch nicht nachträglich als Mitglieder eigentlich kooptieren. Und diese Schwierigkeiten, das Denken Leopardis einer bestimmten Periode oder Tradition oder kulturellen Bewegung zuzuordnen, diese Schwierigkeiten können auch die Schwierigkeit verständlicher machen, innerhalb seines eigenen Denkens konstante Bewegungen, Elemente, Positionen zu identifizieren. Das geht jedenfalls nicht auf die übliche Art, dass man eben die Konstanz oder auch die Entwicklung oder von mir aus auch den Bruch von Themen oder Auffassungen studiert. Der hat in einer völlig einmaligen Weise in den allergrundsätzlichsten Fragen immer ganz unvermittelt innerhalb von Wochen oder Monaten seine Einstellung ins andere Extrem gewechselt, ohne sich um die Integration oder Synthese dieser Reflexionen zu kümmern. Da können Sie lesen im Mai eine Reflexion darüber, das Glück ist uns zugänglich, wenn wir uns der Natur öffnen und nur diesen ganzen Klimbim mit Rationalität, was ich Ihnen da vorgelesen habe, vergessen und uns da raussetzen und schauen, wie der Mond scheint. Also für den Mond hat er sehr viel übergehabt, ein paar von den großen Gedichten haben mit dem Mond zu tun. Und im Mai habe ich gesagt, ne? Und im August schreibt er, alles ist ein Jammer und das Schrecklichste ist die Natur, die uns nur erzwingt und keinen Platz lässt und so. Und da gibt es keinen Gedanken und 2 Jahre später wieder vielleicht zurück auf den anderen Standpunkt. Und es wird immer alles, was ihm da einfällt, an solchen grundsätzlichen Attitüden, wozu er sich da bekehrt, das geht er immer wieder durch, wirklich bis ins letzte Extrem. Und ganz genau, und das führt er aus, also so, dass es sich dann nicht nur in der grundsätzlichen Einstellung, sondern auch in jedem einzelnen Detail wirklich ganz genau widerspricht. Also diese nicht einzuordnen in größere geistesgeschichtliche Strömungen so ohne weiteres, das hat ein Pendant, er kann sich auch in sich selber nicht so ohne weiteres einordnen. Wenn wir auf der anderen Seite nach dem Ursprung fragen von dieser radikalen Unzeitgemäßheit, also von diesem Nicht-Einzuordnen-Sein, dann, wenn wir nach den Ursprung, nach den Gründen fragen, dann lassen sich allerdings sehr, sehr plausible Gründe führen. Dann wird einem das doch relativ gut verständlich und klar. Leopardis Leben war, wenn überhaupt ein Leben, das jemals war, wirklich schrecklich, von Anfang bis zum Ende. Ja, es war ein schreckliches Leben, objektiv, und er hat es auch immer durchgehend als etwas Schreckliches empfunden. Es gibt lange, lange Phasen, in denen er immer überlegt, ob es sich denn überhaupt auszahlt, so ein schreckliches Leben zu führen. Und alles, was er in seinem Werk oder in seinem Denken, so wie wir ihm begegnen, schön ist oder groß und heiter, kommt nur aus seinem Denken, aus seiner Fantasie und aus seiner literarischen Kreativität. Und es ist ein großes Geheimnis, wie man bei so einem Leben diese Fantasie, diese Kreativität entwickeln kann. Das ist diesem Leben wirklich auf die allermühsamste Weise abgewonnen. Ich kann jetzt, ja, habe das also völlig sinnlos, da jetzt wirklich auf die Biografie einzugehen. Also ich sage nur zwei oder drei sozusagen Grundfakten, die in dieser Biografie wirksam sind oder sie bestimmt haben. Bei einer anderen Gelegenheit vielleicht eben so in einem Jahr vielleicht ein bisschen ausführlicher. Also das Erste ist einmal, dass er von frühester Jugend an einfach schwer krank war. Er war nie gesund. Sein ganzes Leben, der ist sozusagen mehr oder weniger krank auf die Welt gekommen. Man hat da auch nie eine gescheite Diagnose dafür gehabt, woran er leidet. Im Nachhinein kann man sagen, es war Tuberkulose. Aber das hat sich auf die verschiedensten Arten ausgewirkt und war natürlich auch verantwortlich für die Kürze seines Lebens. Also nicht einmal 40 Jahre, glaube ich, ist er geworden. Ne? Manchmal war er monatelang unfähig, überhaupt irgendwie was zu arbeiten, also was sehr schlimm war für ihn, zum Beispiel auch nicht zu lesen oder so, weil das die Augen betroffen hat. Er hat da einen Ausfluss aus den Augen gehabt, oft über Monate, und war naturgemäß auch schwerstens depressiv. Also ist er durch lange Phasen einer schweren Depression, die ihn auch Arbeitsunfähigkeit gemacht hat, hindurchgegangen. Und dazu kommt, dass er eben nicht nur krank war, sondern wirklich körperlich schwerstens entstellt gewesen ist. Also er war ganz, auf Wienerisch sagt man, ein Krispindel, ganz klein, dünn, mager, bucklig. Also Kant muss gegen ihn eine Art von Arnold Schwarzenegger gewesen sein. Der zweite, das ist das eine einmal. Der zweite Punkt, sein Vater. Sein Vater war ein erzreaktionärer katholischer Provinzadeliger aus einer sehr, sehr alten Familie, der nicht mit dem Geld umgehen konnte und immer alles verjuxt hat. Die Familie seiner Frau hat ihn immer wieder mal unterstützt und dafür gesorgt, dass er nicht hat arbeiten müssen, dieser Vater, der übrigens auch was geschrieben hat, also der hat eine Autobiografie geschrieben. Also die Familie der Frau hat durch Unterstützung das ermöglicht, dass der nicht arbeiten musste und auch, dass die in diesem sehr ansehnlichen Palast in Recanati wohnen konnten. Das ist ein Ort in Mittelitalien, in den Marken an der Adria, auf der Adria-Seite. Dieser Vater hat mehr oder weniger in einer Fantasiewelt gelebt. Also so, wie man eben von vielen Leuten sagen kann, die mit dem Geld nicht umgehen können. Das Besondere war nur, dass der seine Fantasiewelt mit Realien ausgestattet hat, nämlich mit der Zukunft seiner Kinder. Der hat sozusagen seine Fantasien versucht zu realisieren in seinen Kindern und insbesondere in diesem erstgeborenen Sohn Giacomo. Der wollte einfach aus den Kindern das machen, was er nicht geworden ist oder werden konnte. Etwas Großartiges. Der war etwas, was man halt, wofür es halt ein sozusagen Fachwort gibt, das heißt Overprotection. Ja, aber sehr radikal. Der hat die Kinder richtig gehend eingesperrt. Also der hat alle Schlüssel im Haus verwaltet und immer genau wissen wollen, wer wo. Liebevolle, schützende Zuwendung, aber eben gefängnisartig. Also dieser Giacomo Leopardi, von dem wir da die ganze Zeit reden, der war eigentlich bis zum Alter von 24 Jahren eingesperrt in diesem Palazzo. Einmal, so mit ungefähr 20, hat er einen Fluchtversuch gemacht. Da hat er was organisiert, dass er irgendwie, ist aber entdeckt worden. Also irgendeiner hat ihn dann verraten von den Kontaktpersonen, die er gebraucht hat, damit er da irgendwohin reisen kann. Daraufhin hat ihn der Vater natürlich noch mehr lieb gehabt. Der hat auch seine Korrespondenz kontrolliert. Später, mit 24, ist er das erste Mal weggekommen. Da hat er ein knappes Jahr in Rom verbracht, bei einem Onkel. Da war er nicht sehr begeistert davon, hat er nie einen Kontakt gefunden. Irgendwas. Also Rom hat er als drückend empfunden, weil er dort in Kreisen in Kreise hineingesetzt worden ist, die alle auch eben so katholisch waren, so kirchlich. Ne? Später dann, drei, vier Jahre später, ist er dann in anderen Städten gewesen, einmal eine Zeit in Mailand verbracht. In den 30er Jahren war er in Florenz und in Pisa. Pisa war der Ort, wo er sich am ehesten wohlgefühlt hat, und dann war er auch noch mit einem Freund, hat er dann in Neapel gewohnt, und in Neapel ist er auch gestorben. Also das ist der zweite Punkt, dieses, also krank und eingesperrt. Und der dritte Punkt, das entscheidende Faktum innerhalb dieser reduzierten Lebensweise, war die Bibliothek. Die Bibliothek, die sein Vater, der selber nicht besonders gebildet gewesen ist, so in den Jahren um 1805 bis 7 herum gekauft hat, mit einem Haufen Geld, das er gar nicht gehabt hat natürlich, für die Kinder. Also der hat für seine Kinder eine Bibliothek zusammengekauft. Das war keine, die kann man auch heute noch sehen. Nicht? Also wenn Sie im Internet suchen über den Leopardi und Recanati, dann sehen Sie immer Bilder von dieser Bibliothek und auch von dem Palazzo. Also das war keine in der Familie gewachsene oder in dem Haus gewachsene Bibliothek, sondern die war gekauft. Aber es war eine sehr, sehr gute und sehr, sehr große Bibliothek. Weit über 10.000 Bücher. Und da ist der Giacomo drinnen gesessen. Von 6 Jahren bis 24 Jahren. Ununterbrochen ist er in dieser Bibliothek gesessen und seine einzigen Freuden, die er gehabt hat, war das, was er entdeckt hat in dem, was er gelesen hat. Die Bibliothek, und in einer Schule war er natürlich auch nicht, ne? Also Unterricht war zu Hause mit seinen Geschwistern und sehr stark geistlich ausgerichtet. Man hat ja ursprünglich auch für ihn vorgesehen gehabt, dass er irgendwie ein geistliches Amt mal übernimmt, aber das hat er nicht. Die Bibliothek war sehr, sehr gut, aber auch sehr beschränkt. Das war im Großen und Ganzen eine rein klassische Bibliothek. Also griechische und römische Autoren. Ein bisschen was von den ganz großen italienischen Klassikern und sehr, sehr wenig anderes. Sehr wenig neuere Sachen. Also sehr, sehr wenig, was nach dem 15. Jahrhundert oder nach Petrarca oder so, ja. Also da ist er da drinnen gesessen und wie er 16 war, hat er Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Französisch, Spanisch und Englisch können und alle möglichen antiken Autoren schon übersetzt. Homer, Hesiod, Vergil, Horaz. War aber völlig abgeschnitten von der wirklichen literarischen Welt. Also das erklärt jetzt nicht die Krankheit, dieses Eingesperrtsein und der Charakter dieser Bibliothek. Und wenn sie bis 24 sind, sozusagen in einer Welt aufwachsen, die genauso gut die Welt sozusagen des 13. oder 14. Jahrhunderts sein könnte, dann sind sie einfach für ihr Leben schon ein bisschen außerhalb von allem anderen. Er hat dann mit 19, hat er das erste Mal etwas von seinen Übersetzungen publizieren können in einer Zeitschrift und daraufhin ist er in Kontakt gekommen. Das erste Mal in seinem Leben mit Mitte 20 in Kontakt gekommen mit anderen Menschen, die auch literarische Interessen hatten, aber nur per Korrespondenz und die war immer vom Vater kontrolliert. Also der Vater hat ihm auch dann, er hat sozusagen Freunde gefunden in anderen Städten und so, aber wenn es dem Vater nicht gepasst hat, dann hat er die Briefe unterschlagen. Ne? Später dann sind dazugekommen an Lektüre, aber das ist schon das Allerneueste und Modernste und das ist auch nur sehr sparsam gewesen. Montesquieu hat er gelesen, Rousseau. Und dann solche Autoren, die zu dieser konservativen Romantik gehören, über die ich im vorigen Semester mehr gesprochen habe, Chateaubriand, Lamennais, aber auch Madame de Staël und von Goethe den Werther. Aber man kann nicht sicher sein, dass er noch irgendwas anderes von Goethe oder viel mehr von Goethe gelesen hat. Mehr hat er von moderner Literatur nicht gekannt. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, der hat also mit 20 Jahren ein riesen Pamphlet gegen die romantische Poesie geschrieben, aber da in Wahrheit nicht viel Ahnung davon gehabt, was sich da zu der Zeit, wo er schreibt, wirklich abspielt. Das ist eine Auseinandersetzung mit einem theoretischen Text von jemandem anderen, der relativ willkürlich ausgesucht worden ist. Und so lässt sich eben auch dieser Antimodernismus und auch Antiliberalismus im Denken Leopardis einordnen. Aber das ist jetzt wieder, da fängt das jetzt an, schwierig zu werden, also mit dem Einordnen. Das bedeutet wieder nicht, dass er nicht von der Aufklärung beeinflusst gewesen wäre. Also Montesquieu zum Beispiel, über den schreibt er sehr viel. Dieser Einfluss der Aufklärung hat sich aber in seinem Denken nicht geäußert als ein Vertrauen auf Fortschritt durch die Vernunft, sondern hat sich in seinem Denken geäußert in der Weise eines radikalen Misstrauens, eines radikalen Vertrauensverlustes gegenüber allen gesellschaftlichen Verbindlichkeiten. Also was ihm die Aufklärung sozusagen als Kritik an den religiösen und mythologischen an den religiösen Dogmen und an den Mythologien sozusagen vorgeführt hat, das hat er gegen jede Art von gesellschaftlicher Verbindung gewendet. Also was er da gelernt hat, hat er gegen die politische Bewegung dann zum Teil auch interpretiert. Die Dogmatik der Kirche gleicherweise wie der Fortschrittsoptimismus der Aufklärer ist ihm durch die Aufklärung verdächtig geworden. Also so ist es zum Beispiel gewesen, dass er dann später, wie er einen gewissen Ruhm erlangt hat, immer wieder eingeladen worden ist an sehr prestigeträchtigen Zeitschriftenprojekten und so, ja, an so literarischen Gruppen teilzunehmen. Und zwar mit Leuten, deren politische Ansichten er sehr, sehr geschätzt hat. Und man kann auch nicht sagen, dass er sich gar nicht exponiert hätte. Also er hat sich zum Beispiel exponiert durch Eintreten für die Einheit Italiens. Das war damals eine revolutionäre oder sehr eine gefährliche Position, dass man für die Einheit Italiens, wenn man sich dagegen den Kirchenstaat gestellt hat. Aber er hat nie mitgemacht. Er hat immer gesagt, ich will an diesem Betrieb nicht mitmachen. Ja, der war sozusagen wirklich das absolute Gegenteil eines Mitmachens. Er hat gesagt, das wird ein tolles Projekt, das ihr da habt, und es ehrt mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt oder so, aber ich mache nirgends mit. Ja, er hat sich immer sozusagen das selber rausgestellt. Also dieser Hintergrund der intellektuellen Isolation und dieser eigenartigen, vollkommen auf das Klassische ausgerichteten Bibliothek, das ist es vielleicht, was zusammen mit seiner wirklich unglaublichen Fantasie dieses Unzeitgemäße von seinem Denken erklären kann. Und dass er sich an überhaupt keine Normen gebunden gefühlt hat. Und wenn man Leopardi liest, man wirklich immer wieder alle 10 Seiten den Verdacht aufkommen spürt, dass er viel, viel mehr noch in der Zukunft eigentlich gelebt hat. Also die Einflüsse, die ich habe, sind enorm auf alles, was in der zweiten von Nietzsche angefangen hat. Und das ist wirklich da, also dass er viel mehr in späteren Stadien zum Beispiel des Romantischen gelebt hat. Er hat sozusagen in einer Romantik um 1880 gelebt, wo er selber schon längst nicht mehr gelebt hat oder mit seinem Denken. Viel mehr in der Zukunft als in der Gegenwart. In keiner Gegenwart, in einer sehr, sehr weit entfernten Vergangenheit, die weg ist, und in der Zukunft noch viel, viel eher als in der Gegenwart. Also ich sage jetzt nichts weiter zu den Werken. Es ist jetzt so, das muss man schon wissen, also so gefühlsmäßig, wenn man das so als Wiener so sagen darf, die Italiener glauben, dass Leopardi nach Petrarca der größte Dichter war. Und es gibt auch, das hat auch so einen Grund. Also die Gedichte sind wirklich ganz unglaublich, aber sehr schwer zu lesen. Da komme ich, oder nein, das habe ich ja irgendwie schon ein bisschen angedeutet bei dieser Hölderlin-Sache. Wie soll man das sagen? Na gut, nein, ich sehe gerade, das habe ich eh später nochmal. Also da gibt es diese Gedichte. Dann gibt es etwas, das hat er selber publiziert und da lese ich Ihnen dann auch was draus vor. Operette Morali heißen die. Das sind so kleine Essays, ja, so quasi philosophische Essays. Operette Morali, das ist eine Genrebezeichnung eigentlich. Also da ist schon gemeint, dass er sich in die Tradition der großen französischen Moralisten stellt. Also das ist eine Kultur sozusagen der freien intellektuellen, philosophischen, aber auch literarischen Reflexion, die sich halt den Namen gegeben hat, Moralismus. Also La Bruyère ist die Charaktere von La Bruyère, das ist sozusagen ein maßstabgebendes Beispiel. Also das heißt nicht, dass die Themen irgendwas mit Moral zu tun haben müssen. Ne? Das ist einfach freie Reflexion. Und das ist so eine Sammlung von so kleinen Essays, von denen sehr, sehr viele, nicht alle, aber sehr viele, in Dialogform gehalten sind. Und dann gibt es noch diesen Zibaldone di Pensieri, das ist das da, und das ist aber gar nicht ganz vollständig. Das ist ein Tagebuch, das er mit 19 zu schreiben begonnen hat und im Jahre 1832 bricht's ab, also da war er 34. Das ist sehr, sehr ungleichmäßig, wie er da drinnen geschrieben hat. Also es gibt Jahre, also am Anfang hat er nicht viel, in den ersten Jahren hat er nicht sehr viel geschrieben. Es gibt Jahre, da hat er dann im ganzen Jahr so 200 Seiten geschrieben. Und es gibt zum Beispiel eine Phase, dass die zweite Hälfte des Jahres 1823, was eine sehr, sehr schwere Zeit für ihn war, gesundheitlich und überhaupt in seinem Leben, da hat er innerhalb von einem halben Jahr 1300 Seiten, 1300 Seiten vollgeschrieben. Und solche Phasen gibt es mehr. Insgesamt sind das so an die 5000, 4.500 bis 5000 Seiten, die er da in diesem Tagebuch geschrieben hat. Und viel von dem, was er da geschrieben hat, hat er dann nochmal überarbeitet oder einiges davon. Und das ist dann in diese Essays eingeflossen. Insgesamt kann man sagen, was halt so Themen wären, über die man extra reden könnte, das wäre eben abgesehen von der Dichtung, dann dieser charakteristische Anti-Modernismus. Wenn man eine Theorie der Entwicklung oder der Stellung, der Wertung, der Einbindungskraft im romantischen Denken entwickeln wollte, wenn man so eine Geschichte schreiben wollte, dann müsste man ihn ganz vorne berücksichtigen. Also über Imagination ist etwas, wo er ununterbrochen nachgedacht hat. Über das Glücksstreben. Es gibt so eine Art von, man kann vor allem aus diesen Operette Morale so Ansätze zu einer philosophischen Anthropologie entnehmen, wenn man möchte. Und dann gibt es natürlich auch Philosophie, richtige philosophische Themen. Also einige Stellen existieren, wo er selber sagt, dass er gar keine richtige philosophische Bildung hat, wo er aber zugleich auch sagt, dass ihm das alles andere als abgeht. Also das tut ihm nicht leid. Ich lese Ihnen da etwas vor. Ich habe ja eigentlich, das ist so eine Stelle, ich habe ja eigentlich diese metaphysischen Schriftsteller nie gelesen, sagt er da, und mich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und in der Schule, ich war auch in keiner Schule, wo ich was über diese Sachen gelernt hätte, über Philosophie und Metaphysik, keine Ahnung. Aber ohne das habe ich eigentlich von selber erkannt, dass die Theorie der Idee innate, also der eingeborenen Vorstellungen, falsch ist. Habe entdeckt, dass der Leibnizsche Optimismus die richtige Weltanschauung ist und habe auch das Prinzip entdeckt, von mir ganz allein, dass jeder Fortschritt il progresso delle cognizioni consiste in concepire che un'idea ne contiene un'altra. Also, dass der ganze Fortschritt der Erkenntnis darin besteht, dass man erkennt, dass eine Vorstellung eine andere mit einschließt, also die sozusagen Über- und Unterordnung der Begriffe. Und das scheint mir ja die Summe sozusagen dieser ganzen modernen Philosophie zu sein. Was er, so setzt er fort, dann für aussagekräftig in dem Sinne hält, dass das die Idee eines Fortschritts der Wissenschaft sehr stark relativiert, wenn man sozusagen gar nicht an dem ganzen Zinnober hat teilnehmen müssen, sondern einfach von selber drauf kommen kann. Also da setzt er sozusagen die Idee sozusagen einer fortschreitenden Philosophiegeschichte oder eines Fortschritts im Denken herunter. Oder auch eine andere Stelle, wo er auf den für ihn selber sehr wichtigen Punkt hinweist, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen der Poesie und der Philosophie. Das heute ist diese ganze Poesie, diese Ausländer, die Poesie straniere, die Ausländerdichtung, die Ausländerdichtung voll mit Psychologie, Ideologie und so weiter, viel mehr als mit wirklicher Poesie. Und die Philosophie ist nichts anderes als schädlich in der Dichtung und so weiter. Ne? Also zwischen diesen beiden existiert eine unüberwindliche Barriere, eine Feindseligkeit und so weiter. Ne? Also das geht bei ihm so weit, dass er sagt, die Wahrheit ist was Schädliches in der Dichtung. Da werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Über die Dichtung, über seine Reflexionen über Dichtung, wie gesagt, sage ich genauso wenig wie über seine Gedichte. Die Sprache in seinen Gedichten, das ist wirklich sehr was Eigenes. Also es ist in dieser Sprache durchgängig etwas. Also da gibt es sozusagen keine Ruhepause. Es ist an jeder einzelnen Stelle was Lateinisches. Ja? Also es ist sozusagen, das ist Italienisch, aber es ist genauso Lateinisch. Ja, es ist und dieses Lateinische lebt, hat man das Gefühl in den Gedichten. Während man ja auch sagen kann, dass in den Gedichten Hölderlins was Griechisches ist, aber das lebt nicht. Das ist ein großer Unterschied. Es ist sozusagen eine Art von Gemeinsamkeit da, in diesem affirmativen Bezug auf eine sogenannte tote Sprache und das Leben lassen oder das Wiederaufnehmen einer toten Sprache, aber es ist ein ganz großer Unterschied. Bei Leopardi hat man das Gefühl, dass da wirklich das Lateinische lebt. Er hat sich da hineinversetzt und bringt das im Italienischen zum Leben. Während bei Hölderlin das völlig anders ist. Was man bei Hölderlin eben immer spürt, ist dieser Bruch, der Abstand. Der schreibt sozusagen Griechisch um den Abstand zum Griechischen. Also der schreibt sozusagen griechische Idiomatik, griechische Grammatik in der deutschen Sprache, und zwar so, dass man den Abstand zum Griechischen immer fühlen kann. Natürlich ist das auch eine völlig andere Situation, weil das Verhältnis zwischen, also diese Gebrochenheit der Sprache hat bei Hölderlin hat kein Pendant, bei Leopardi, was eine natürliche Ursache hat, weil ja das Verhältnis des Italienischen zum Lateinischen ein völlig anderes ist. Das ist ja letztlich die gleiche Sprache als das Verhältnis des Deutschen zum Altgriechischen. Also jetzt werde ich nichts über diese anderen Themen, die ich da als interessant bezeichnet habe, im Einzelnen sagen, sondern ich versuche Ihnen jetzt anhand von ein paar Texten und Textstellen ein bisschen einen Eindruck zu geben von der Art, wie dieser Zusammenhang von allen diesen Ideen in seinem Denken ist. Ja, also ich interpretiere Ihnen da jetzt oder paraphrasiere ein paar Punkte. Also der Einfluss von Rousseau. Also wenn es einen Einfluss von Rousseau gibt. Also das, was er relativ sicher gelesen hat, in der Zeit seiner Bildung, also bis ungefähr Mitte 20, das war die Nouvelle Louise. Und es gibt bei ihm relativ konstant diese rousseauistische Vorstellung, dass der Mensch die Entwicklungsmöglichkeiten, die die Natur ihm gegeben und offen gelassen hat, dazu neigt, diese Entwicklungsmöglichkeiten in kontraproduktiver Weise zu nützen. Also dass er diese Entwicklungsmöglichkeiten wahrnimmt, um auf lange Sicht dann auch sich selber zu schaden. Und zwar, sagt Leopardi, dadurch, dass er sich an Einstellungen und Erwartungen gewöhnt, die gegen die eigene Natur wirken und die dann als eine Art von zweite Natur erscheinen, weil sie eben eingewöhnt sind und dann als natürliche, aber die ursprünglich eben nicht natürliche Einstellungen gewesen sind. Da kann ich Ihnen eine Stelle vorlesen. Also, da zitiert der Rousseau: Tout homme qui pense est un être corrompu. Also, denken ist ja auf jeden Fall schlecht. Und trotzdem haben wir den Eindruck, dass diese kleinen dass die kleinen Freuden, die uns die Natur sozusagen offeriert, auch wenn wir schon verdorben sind, noch immer mehr geben können als alles andere. Der Mensch ist von Natur aus gar nicht, der Mensch ist von Natur aus gut, sagt er, oder zumindest ist es nicht schlecht. Er sagt echt, buono per natura, und verdirbt sich selber notwendigerweise in der Gesellschaft. Also das ist auch so ein bisschen ein rousseauistischer Gedanke, nicht? Von Natur aus, solange als Individuum, als vereinstes Individuum frei in der Natur ist, das ist ein rousseauistischer Gedanke, ist alles okay. Ne? Also es ist nicht klar, dass da alles eitel Wonne ist, weil mal der eine dem anderen was wegnimmt oder eine überzieht oder so. Aber das ist nicht systematische Korruption. Aber in der Gesellschaft, sobald der Mensch eine Gesellschaft bildet, wird die Korruption oder der Niedergang systematisch. Und die ganze Kunst und Wissenschaft und so weiter trägt nur dazu bei, dass der Niedergang sich beschleunigt. Da noch eine Stelle, wo besonders drastisch dieser Gegensatz von Rationalität und Denken und Natur, nicht? Un homme qui pense est corrompu, von Rousseau, wo dieser Gegensatz sehr, sehr drastisch noch zum Ausdruck kommt bei Leopardi. Also der größte Witz ist, dass, sagt er, der entscheidende Punkt ist, dass alles, was wir von der Vernunft gelernt haben, was über das Naturgegebene hinausgeht, absolut unnütz und gefährlich ist. Also was uns die Vernunft, was wir durch Vernunft gelehrt und erkannt haben und was über das Naturgegebene hinausgeht, ist alles Mist, gefährlich und unnütz und so weiter. Und das, was wir im sogenannten Fortschritt der Vernunft sozusagen wirklich geleistet haben, im besten Fall das ist, dass wir das wieder verlernt haben. Das ist sozusagen jetzt ein Bezug auf die Aufklärung. Das ist sozusagen der halb positive Bezug auf die Aufklärung. Also wir sind in einem Naturzustand, wenn wir da nicht, solange wir nicht denken, ist alles in Ordnung. Ja? Solange wir die Angebote der Natur annehmen und sozusagen was für uns nützlich ist in diesem begrenzten Bereich auswählen, ist alles in Ordnung. Wenn wir anfangen zu denken und zu vergleichen und uns zu überlegen, was besser sein könnte, als es ist, dann fängt es an, mit uns bergab zu gehen. Und dann bilden wir Gewohnheiten, dann fangen wir uns an Sachen zu gewöhnen, die gar keine Naturkonstanten sind, wie zum Beispiel daran, dass wir über den Zaun, den der andere aufgestellt hat, nicht drüber steigen dürfen, wie diese berühmte Stelle bei Rousseau ist. Das wird dann zur Gewohnheit. Und dann fangen wir das an, für eine zweite Natur zu halten. Und dann im nächsten Stadium, in einem dritten Stadium, bringt uns die Aufklärung den Vorteil, sozusagen, dass wir einiges davon wieder verlernen können. Ja? Also lehrt uns zu erkennen, dass diese Gewohnheiten, diese Einstellungen, diese Vorurteile auch kritisiert und revidiert werden können und bringt uns wieder zurück, sozusagen theoretisch, wieder zurück auf einen Punkt, in dem wir vorher waren. Und da sagt er jetzt, und das nutzt auch nichts, das ist auch nichts wert, denn, das ist eine typische spitzbübische Überlegung, abgesehen davon, dass ja da unnütz Zeit vergangen ist. Weil wenn wir das nicht erlernt hätten, diese Gewohnheiten, diese schlechten, hätten wir sie nicht wieder verlernen müssen. Ne? Unnütz Zeit vergangen ist in der Geschichte des Menschengeschlechts, ist es auch nicht dasselbe, ob wir bestimmte Einstellungen als von der Natur gegebene wahrnehmen können und in der direkten Auseinandersetzung mit der Natur, oder ob sie uns sozusagen sekundär von der Vernunft angeboten werden. Das ist nicht dasselbe, sagt er. Die Insegnamenti ricevuti dalla ragione, auch wenn sie inhaltlich das Gleiche sind, was uns die Natur hätte lernen können, ist, weil der Absender ein anderer ist, nicht dasselbe. Und kommen aus einer üblen Quelle und sind velenoso alla vita, kommen vom Tod her, in welche divenir dalla vita, etc. Also haben sozusagen nicht den Stellenwert sozusagen des Eingebundenseins in einen lebendigen Zusammenhang. Also die Vernunft hat, auch wenn sie wieder, wenn uns die Vernunft lehrt, er müsste jetzt wieder zur Natur zurückkehren, ja, ist das nicht dasselbe, wie wenn wir nie ausgebrochen wären. Das ist ein gewisser, also denken Sie an den Geist, Text zurück, am Ende von dem Gleis, was ich Ihnen voriges Mal besprochen habe, da steht sozusagen im Raum so eine Utopie, nicht? Dass wir, wenn wir ein zweites Mal vom Baum der Erkenntnis essen, wir wieder die Unschuld zurückgewinnen können. Da spricht das entschieden dagegen, dieser Punkt. So muss man das verstehen. Und zu diesem Punkt, den ich da jetzt sozusagen aus zwei theoretischen Reflexionen erläutert habe, dazu lese oder paraphrasiere ich Ihnen jetzt zwei Texte aus den Operette Morali. Die sind in vieler Hinsicht sehr verschieden, vor allem auch in der Länge. Gemeinsam haben sie das Formale, dass sie beide sozusagen wirklich seine Intelligenz und seinen Witz, wobei man es wirklich unerklärlich ist, wie er zu diesem Witz gekommen ist, wie ein Mensch mit diesem Leben und mit diesen dauernden Depressionen und Sorgen, die er auch da ausgedrückt hat, wie der zu dieser Leichtigkeit und zu dieser Art von Witz überhaupt fähig ist. Also das erste Stückel, das ist das kurze Stück. Das ist nur 4,5 Seiten lang. Das heißt, das spricht zu dieser Sache jetzt. Ja? Das heißt Il Copernico. Copernicus heißt das Stück. Und es ist ein Dialog zwischen der Sonne und der ersten Stunde des Tages. Ja, also es spricht nicht der Kopernikus mit irgendwem, sondern es spricht die Sonne und die erste Stunde des Tages. Also ich gehe das jetzt ein bisschen durch und lese ihn dann teilweise vor und paraphrasiere und so. Ich weiß nicht, ob es davon eine Übersetzung gibt und so. Es beginnt damit, dass die erste Stunde des Tages sagt, Buongiorno, Eccellenza. Guten Morgen, Euer Hoheit. Darauf die Sonne, ja, gut, aber besser gute Nacht. Daraufhin die erste Stunde, die Pferdl sind schon da, nicht für den Sonnenwagen. Nicht? Pferdl sind schon angespannt, sagt die Sonne. Okay, sagt die erste Stunde. Der Mond, Diana, ist schon gegangen. Ein bisschen. Also, Exzellenz, es wäre Zeit. Nicht? Gut, sagt die Sonne. Der Mond ist schon gegangen, okay, soll machen, wie er glaubt. Darauf die erste Stunde, was gedenken denn Euer Exzellenz jetzt zu tun? Zur Sonne sagt er, weißt was, lass mich in Ruhe. Naja, sagt die erste Stunde, aber jetzt hat die Nacht schon so lang gedauert, das geht ja nicht, ne? Da kommt ja alles in Unordnung. Sagt darauf die Sonne, ja, soll sein, so what? Die erste Stunde, aber was soll denn das heißen, fühlen sich schlecht, Euer Exzellenz? Oder so heute? Nein, bin ganz in Ordnung. Ich will nur nimmer mehr einfach aufgehen und da diesen Kreislauf machen. Ja, aber sagt die erste Stunde, wie soll denn ich vergehen, wo ich die erste Stunde des Tages bin? Was passiert dann mit mir? Sagt auf die Sonne, ja, schau pass auf, also es ist eh ganz klar, wenn es nicht Tag wird, dann bleibt es im Nacht. Ne? Und daraufhin fängt die erste Stunde des Tages an, die üblen Konsequenzen. Also was sollen denn die Menschen jetzt anfangen, wenn es nicht mehr hell wird? Ne? Das ist ja schrecklich, sagt die Sonne drauf, nur sollen sie das Glühwürmchen suchen. Ne? Und die Taschenlampen aufdrehen. Und was ist mit der Kälte, sagt die erste Stunde. Es wird ja jetzt immer kalt bleiben und nicht warm werden. Was sollen denn die armen Teufel da machen? Sagt drauf die Sonne wieder. Che importa per me. Okay. Also das geht nicht, es ist mir eigentlich egal. Nachdem das eine Zeit lang so dahingegangen ist, fängt die erste Stunde an zu verstehen und sagt, wollen Euer Exzellenz sagen, dass jetzt die Erde das tun sollte, was Euer Exzellenz bisher gemacht hat? Da wird einem der Titel jetzt klar, ne? Kopernikus, dass jetzt die Erde das machen soll. Ja, und zwar für immer, sagt die Sonne. Ja, genau. Die Erde soll das machen. Daraufhin sagt die erste Stunde, naja, aber Das ist doch nicht sicher, oder? Das ist doch überhaupt nicht, dass die das macht. Die kann das vielleicht gar nicht, vor allem wird die das gar nicht wollen. Die wird diese Mühe nicht auf sich nehmen wollen. Sagt auf die Sonne, also wirklich, jetzt reicht es mir schon langsam. Du hast hoffentlich verstanden, ich mache da nicht weiter. Wenn die Erde nicht will, dann soll sie kommen und soll mir das erklären. Ich werde ja schon sagen, was die Konsequenzen sind und so weiter. Und dann sagt die Sonne, ich bin ja jetzt schon alt. Also ich mache das jetzt schon so lang, dieses Kreisen da. Ich will wirklich eine Ruhe haben. Früher hat mir das einen Spaß gemacht. Und da hat es auch eine gewisse Motivation gegeben. Da haben die Dichter mich besungen. Da habe ich was davon gehabt. Da sind diese wunderbaren Gedichte auf die Sonne geschrieben worden. Und alles hat mir richtig Freude gemacht. Aber jetzt gibt es keine gescheite Dichtung mehr. Jetzt sind da diese Philosophen. Ich habe mich darauf eingestellt. Ich lese jetzt auch nur mehr Philosophie und nimmer mehr die Dichter. Weil die schreiben ja nichts mehr über mich. Weißt du was? Vielleicht, wenn es runtergeht, ich habe gehört, dass bei den Menschen auch so ist, dass die Dichter nicht mehr viel zählen und jetzt nicht mehr die Philosophen am Ruder sind. Vielleicht findet es da unten einen Philosophen, der die Erde überreden kann. Ein Wissenschaftler, ne? Vielleicht Kopernikus. Ne? Vielleicht wird es einen finden, der die Erde überreden kann, dass sie diesen Job übernimmt und zwar für immer. Und darauf sagt die erste Stunde, dann sagst du zur ersten Stunde, so, also gehst runter zu denen und schaust halt, da gibt es eh so viele, sitzen so viele unten von diesen Philosophen, die schreiben jetzt keine Gedichte mehr, die haben Fernrohr und schauen sich die Sterne an und so, die kennen sich da aus. Wenn sie nicht von selber bereit sind, dann holt sie rauf und ich werde sie mir erklären. Ich werde sie mir erklären, dass ich da jetzt nicht mehr weitermache und dass die Menschen, wenn sie wollen, dass sich etwas weiter bewegt, selber dafür sorgen müssen. Also, der Punkt ist der, das ist eine lustige und eine der besten Geschichten, die man über die kopernikanische Wende erzählen kann, aber es ist auch eine grimmige Sache. Es hat was Grimmiges. Es steckt die Aussage dahinter, dass wenn die Sonne nicht mehr besungen wird und wenn niemand, das ist seine Botschaft ist, wenn die Sonne nicht mehr besungen wird und wenn niemand mehr an das Schöne denkt, sondern alle nur an das Nützliche, dann werden sich die Menschen selber darum kümmern müssen, dass es mit den natürlichen Prozessen weitergeht. Dann werden die Menschen selber schauen müssen, dass die natürlichen Prozesse nicht ein Ende finden. Die Sonne kündigt jedenfalls ihren Dienst. Und das ist schon ein grimmiger Gedanke, insbesondere wenn man sich die letzten Fotos von Smog in der Stadt Peking anschaut, ob die Menschen das überhaupt zusammenbringen. Also das ist der eine Text, wo man das sieht, diese ambivalente Beziehung sozusagen zur Natur. Der andere Text ist dann noch viel direkter. Der heißt Dialogo della Natura ed un Islandese. Ein Gespräch zwischen der Natur und einem Isländer. Man kann annehmen, dass Leopardi, also sicher ist, es gibt, so viel ich weiß, keine Belege dafür, aber man kann schon annehmen, dass Leopardi gewusst hat, was Island ist und was ein Isländer ist und gewusst hat von den auch damals frequenten Katastrophen, Vulkanausbrüchen, Seuchen, also dass es wirklich ein geschlagenes Volk gewesen ist, die Isländer. Aber das bleibt so quasi im Hintergrund. Die Geschichte geht so. Ein Isländer ist durch die ganze Welt gereist. War überall auf der Welt. Und irgendwann einmal ist er in das Innerste Afrikas eingedrungen, in das Herz Afrikas, in den Urwald, hat er den Äquator überschritten und ist an einen Ort gekommen, wo vorher nie jemand war. Und er sagt, da hat er dann einen Eindruck gehabt, den man nur vergleichen kann mit dem ungeheuren Eindruck, den Vasco da Gama bei der Umsegelung des Kap der Guten Hoffnung gehabt hat. Also da ist er da mitten im Urwald, dieser Isländer, und sieht aus der Ferne eine riesige, also wirklich eine gigantische Büste, also einen gigantischen Oberkörper, von dem er zuerst geglaubt hat, dass er aus Stein ist. Eine steinerne Gestalt. Am ehesten noch zu vergleichen mit den Statuen, die er auf seinen Reisen irgendwann einmal auf den Osterinseln gesehen hat. Aber wie er näher gekommen ist, hat er erkannt, dass dieser riesenhafte Körper eine Frau ist. Eine riesige, gigantische Frauengestalt, so mit Rücken und Ellbogen auf einen Gebirgsrücken, wie auf ein Fauteuil gelehnt. Anblick, schön und schrecklich zugleich, und hat ihn ganz fest angeschaut, fixiert. Und wie er näher kommt, sagt es zu ihm: Wer bist du, was machst du da? Und daraufhin sagt er: Ich bin ein armer Isländer und flüchte vor der Natur. Auf der Flucht vor der Natur. Ein armer Isländer auf der Flucht vor der Natur. Und darauf sagt die gleich: Schau, du bist ein bisschen so wie das Eichkatzel, das Angst hat vor der Klapperschlange und letztlich selber der Klapperschlange ins Maul hupft. Ich bin die Natur. Daraufhin sagt der Isländer: Das ist ja wirklich das Jämmerlichste, was mir passieren kann, so ein Schmarrn. Also, daraufhin sagt die Natur zu ihm: Aber wieso bist du eigentlich von mir davongerannt? Ich meine, jetzt bist du da, aber wieso bist du von mir davongelaufen? Und da sagt er: Was ihn veranlasst hat, war eigentlich ursprünglich das Unglück in der menschlichen Gesellschaft. Dass er draufgekommen ist, dass in der menschlichen Gesellschaft überhaupt eben das alles nicht gibt, was das Wort Gesellschaft verspricht, dass da nur Vereinzelung ist und Egoismus und Feindseligkeit, und je enger die Menschen zusammenrücken, umso fremder und feindseliger werden sie sich natürlich auf so einer Insel und so weiter. Und dass er sich gedacht hat, er muss aus der menschlichen Gesellschaft aussteigen. Also der porträtiert sich selber als einen richtigen Aussteiger in dem Sinn, wie wir das Wort jetzt verwenden. Und beschreibt diesen Entschluss, sozusagen als einen philosophischen Entschluss, sehr, sehr genau eigentlich, sehr, sehr präzise übereingestimmt mit den Überlegungen im Manual des Epiktet, also stoisch. Sozusagen, dass es darauf ankommt, dass er eingesehen hat, dass er sich für nichts engagieren darf, für je weniger er sich engagiert, umso weniger werden ihn Sachen, die nicht er selber sind, belasten und so weiter. Ja, also dass sozusagen die wirkliche Reduktion auf ein sozusagen Kern selbst und Selbstbewusstsein und das, was die Gesetze der Natur sozusagen immer an Bewegung ermöglichen oder so, dass das einzige Heil ist. Also raus aus der Gesellschaft, raus aus allem, was einen in unkontrollierbarer Weise in irgendwas verwickeln könnte, was man nicht, und das, dem man nicht entkommen kann, nämlich der Natur, dem muss man sich möglichst genau unterwerfen und angleichen. Also sozusagen diese Rückzugs, nicht? Ich ziehe mich auf den absoluten Nullpunkt meiner Existenz zurück, dann habe ich die sicherste Existenz, die einzige Chance überhaupt, nicht unglücklich zu sein. Das ist so also Leopardi hat in dieser Zeit eine kurze Phase, nicht sehr lange Phase gegeben, wo er schwerstens beeindruckt war von Epiktet und von dieser stoischen Philosophie, und das bildet sich hier ab. Und dann sagt der Isländer, und so habe ich mich eben auf den, und wie ich dann gesehen habe, dass aber dort auf der Insel, wo ich da bin, die Natur mir nicht so besonders gut tut, weil es da dann diese Vulkanausbrüche, Aschewolke und so weiter gibt und Hitze und Kälte und so, bin ich halt woanders hin. Und dann beschreibt er, wie er so eigentlich um die ganze Welt und überall war, in Australien und in was der Teufel war, und überall war es schrecklich. Überall war es schrecklich. Wo es nicht kalt war, war es zu heiß, und wo es nicht windig war, dort war es zu schwül und sind die Mücken gewesen und so. Die Natur ist einfach genauso wenig sozusagen für ihn ein, als Ganze ein akzeptabler Aufenthaltsort gewesen wie die Gesellschaft. Er hat sich keinerlei Freuden gegönnt, er hat sich selber sowieso alles verboten, er wäre mit dem Minimum zufrieden gewesen, aber er hat keinen einzigen Tag ohne die schrecklichsten Qualen erlebt. So musste er also letztlich auch vor der Natur flüchten, ist er auch vor der Natur geflüchtet. Also da könnt ihr jetzt ein bisschen was vorlesen, wie er dann die Natur richtiggehend beginnt zu beschuldigen. Also wo er zu dieser Frau, die die Natur ist, zu dieser Riesenfrau, dann sagt, wieso? Warum? Ne? Und da bringt er als Beispiel, man wird irgendwo eingeladen mit Pomp und Trara auf Champagner und tolles Fest und was der Teufel was. Und dann geht man voller Freude hin und dann wird man in einer Besenkammer eingesperrt und kaut. Oder so. So verhältst du dich, sagt er zu der Natur. Warum tust du das? Und traf die Natur, so ähnlich wie die Sonne in dem anderen Stück. Du musst verstehen, ihr seid mir eigentlich egal. Ja, also die Menschen. Ihr seid mir eigentlich egal. Und jetzt sagt er drauf, jetzt hat er noch immer natürlich eine Antwort. Jetzt sagt er, ja, aber warum hast du uns dann hervorgebracht? Warum? Du bist es doch, die uns hervorgebracht hat. Warum, wenn wir das so egal sind, hast du uns denn eher hervorgebracht als nicht hervorgebracht? Und darauf sie, du hast nicht verstanden, sagt die Natur jetzt, dass das Universum eben einfach ein beständiger Kreislauf von Entstehen und Zerstörung ist und dass die Existenz eines Wesens, das nicht leidet, alles aus dem Equilibrium bringen würde. Und daraufhin stellt der Isländer jetzt noch einmal seine Frage, aber wem bringt es was? Dass doch alles, was zerstört wird, leidet, aber die zerstörende Instanz auch keine Freude dabei hat. Wenn du sagst ja nur, es ist da egal. Wem bringt denn das dann überhaupt was, dass alles zerstört wird und dabei leidet, wenn nicht einmal die zerstörende Instanz eine Freude dabei hat und außerdem selber wieder zerstört werden wird? Und an dem Punkt kommt jetzt ein letzter Absatz. An dem Punkt, also sagt er, die reden da so hin und her, und dann kommt ein letzter Absatz. Der geht so, da sagt er, und während sie so sprechen, so hin und her, weil das sieht man ja jetzt, es geht jetzt hin und her, da wird jeder, kann da unendlich seinen Standpunkt artikulieren. Mit immer wieder neuen Worten und unter neuen Aspekten, aber es wird immer dasselbe bleiben. So reden sie hin und her, da kommen zwei ganz ausgehungerte Löwen daher, die jetzt, weil sie schon so einen furchtbaren Hunger haben, den Isländer auffressen, sich dann ein bisschen Ruhe gönnen und wenigstens einen Tag der Zufriedenheit haben, bis sie selber gefressen werden. Der Kreislauf. Ne? Und dann sagt er, aber es gibt auch Leute, die haben ein anderes Ende für die Geschichte vorgesehen. Und dieses andere Ende wäre, dass während die da so reden, der Isländer und die Natur, ein riesiger Sandsturm aufkommt. Der Sand bedeckt den Isländer auf Jahrhunderte und unter diesem Sandberg wird der Körper des Isländers mumifiziert und bleibt da unter dem Berg im Innersten Afrikas versteckt, bis ein Forscher, ein Afrika-Forscher aus Europa kommt, ihn herausholt, rüberbringt nach Europa und in einem Museum ausstellt. Also, ein extremes Schwanken. Leopardis Auffassung von Natur ist, ist sozusagen ein wirklich extremes Schwanken. Man kann gar nicht sagen, dass er sich irgendwo beruhigt hätte oder dass er auch nur was Mittleres gesucht hätte. Es ist immer ein extremes Schwanken zwischen dieser Sicht, in der nicht einmal die stoische Enthaltung und Desillusionierung einen Rückzug bietet. Der Mensch wird entweder richtiggehend aufgefressen und alles geht ohne ihn weiter, oder er wird zum lächerlichen Schaustück seiner eigenen Zivilisation. Das Ende, das zweite Ende ist schon sehr überlegenswert. Es ist ein Forscher, ein Wissenschaftler. Es ist nicht irgendwer, der durch Zufall ist, ein Wissenschaftler. Also der Feind Leopardis. Ne? Ein Wissenschaftler, der ihn wieder zurückbringt. Die Botschaft ist die, wir selbst werden eines Tages jene anderen sein, die das, was wir jetzt gerne sein wollten, nämlich den Menschen, als eine Mumie entdecken und ausstellen. Nicht irgendwer anderer wird es sein, sondern wir selber werden uns zu diesem anderen transformieren, der uns selber nur mehr als Schaustück, der das, was wir sein wollten, Menschen, dann irgendwo in einem Museum unterbringt. Und dagegen hat er immer noch eine andere Sicht, in der die Natur, auch in seinen späten Jahren noch, in der die Natur das Leben ist, alle Freude, alles Glück. Also auch dazu kann er eine sehr späte, also aus Anfang der 30er Jahre, so eine späte Reflexion aus diesem Zibaldone vorlesen. Die Freude am Leben, die Freude an den lebendigen Empfindungen, an der Vielfältigkeit des Lebens und alle diese Dinge, das gibt es alles bei den Tieren. Die Natur ist das Leben, die Natur ist die Existenz, die Natur liebt das Leben. Jetzt genau, also viele Jahre später hat er noch einmal diese positive Einstellung, nicht? Also diese hoffnungsvolle Einstellung. Die Natur liebt das Leben und die Natur wird immer alles, was Leben ist, lieben und fördern. Also man kann dieses Schwanken nicht auflösen bei Leopardi. Jetzt ist schon ein bisschen zu spät, dass ich da noch ausführlicher reden kann, aber ganz kurz möchte ich noch was dazufügen. In einer gewissen Weise ist es eben so, dass auch diese Gegensätzlichkeit wird nicht entspannt, nicht? Zwischen dieser sehr tristen und sehr pessimistischen Auffassung von Natur, wo wir entweder aufgefressen werden oder nur als etwas überbleiben, was wir begaffen können und gar nicht mehr selber sind, also wo wir uns nur mehr in der Distanz zwischen dem, also wo wir uns sozusagen in die Beobachter, in die bloßen Beobachter unserer selbst verwandelt haben, in die Forscher, ne, ist, und auf der anderen Seite diese Förderung des Lebens. Also man kann das nicht entspannen, man kann das nicht abspannen, das bleibt immer so ein Hin und Her. Aber es gibt noch einen weiteren Kontext für diese, es gibt noch einen anderen Kontext, in den hinein man diesen Gegensatz setzen kann. Und das ist eben sein Denken über die Imagination. Es gibt mal eine Stelle, wo er sagt, dass wenn überhaupt Philosophie, dann muss die eigentliche Kraft dieser Philosophie aus der Imagination, aus der Einbildung kommen und nicht aus der Vernunft. Wer nicht die Imagination, das Gefühl, die Fähigkeit des Enthusiasmus und des Heroischen und der großen lebendigen Illusionen hat, der kann kein Philosoph sein, sagt er an so einer Stelle mal. Jetzt ist es so, dass, also das ist jetzt wirklich nur eine Ankündigung sozusagen zum Schluss, aber es ist ein charakteristischer Punkt. Es ist natürlich so, dass die Imagination, die Philosophie der Einbildung oder die Philosophie der Fantasie in der ganzen klassischen europäischen Philosophie immer einen ganz zentralen Platz gehabt hat. Und also zum Beispiel auch bei Aristoteles eine wesentliche Funktion in der Wahrnehmung ist, eine wesentliche Funktion im Gedächtnis. Es gibt keine Wahrnehmung ohne einen Anteil der Imagination. Und insofern etwas philosophisch Legitimiertes ist. Und sie ist auch natürlich legitimiert als eine besondere Kraft oder Instanz in den Poetologien zu der Zeit. Aber Leopardi hat ihn, wenn man ihn in einen Zusammenhang stellt mit anderen philosophischen Theorien der Imagination, hat er was ganz was Besonderes artikuliert. Nämlich, er hat den besonderen Status von Illusionen so hoch eingeschätzt. Also womit er sich beschäftigt, ist zwar Imagination, aber er beschäftigt sich mit was ganz was Speziellem, nämlich mit der Illusion. Also die Illusion ist eben, also er geht davon aus, dass Illusion immer Einbildung ist. Nicht? Illusion beruht immer auf Einbildung, aber nicht jede Einbildung ist eine Illusion. Ja? Sondern, wie ich gerade vorher gesagt habe, die Einbildung hat einen funktionellen Anteil auch am Realitätsbezug. Während eine Illusion sozusagen eine Einbildung ist, die falsch ist. Und Leopardis Denken über die Illusion ist immer ein Denken über die Notwendigkeit der Illusionen. Die Illusion ist sozusagen eine ambivalente Sache. Es gibt, ich lese Ihnen da diese eine Stelle noch zum Schluss vor, lassen wir den selber das letzte Wort haben. Das ist eine sehr interessante Denkfigur. Heutzutage gibt es in der Gesellschaft viel mehr Ansätze oder Keime der Destruktion als je zuvor. Sehr viele Ansätze und Keime, die mit der Erhaltung oder der Existenz des Gesellschaftlichen überhaupt nicht vereinbar sind. Und die kommen alle her, das alles ist die Schuld der Wahrheit und der Philosophie, des Strebens nach Wahrheit und der Philosophie. Diese hat nämlich in Wirklichkeit gar nichts anderes gemacht, als uns zu lehren, alle möglichen Vorurteile und Illusionen aufzulösen. Und dann sagt er, ja, dann macht er sich selber einen Einwand und sagt, ja, aber was kann denn schlecht dran sein, wenn man, und also so, hat alle möglichen Vorteile und Illusionen aufgelöst und uns wieder in den Zustand, sozusagen in einen ganz primitiven Zustand zurückversetzt. Das ist wieder die Denkfigur von vorhin. Und dann, weil dann macht er sich den Einwand und sagt, was kann denn schlecht dran sein, dass wenn man falsche Annahmen und Vorurteile kritisiert. Und da sagt er, gegen diesen Einwand sagt er wieder, man muss aber sehr gut aufpassen und unterscheiden, ob ein Vorurteil, das im Naturzustand, sozusagen für uns, im natürlichen Zustand für uns schädlich gewesen wäre, in einem Zustand, wo wir schon korrumpiert sind, noch immer so schädlich ist. Also das heißt, er vertritt tatsächlich eine Theorie und da gibt es eine gewisse Affinität zu Pascal, glaube ich, aber ich kann nicht sagen, ob er jemals sich mit Pascal beschäftigt hat. Er vertritt sozusagen die Auffassung, dass als falsch eingesehene, ja, also dass Illusionen, die, von denen man weiß, dass sie falsch sind, sozusagen noch eher sozusagen lebenserhaltend sein können in einem Zustand, wo wir sowieso schon in der Dekadenz begriffen sind. Das heißt, es gibt mehrere mögliche Punkte der Anknüpfung, aber das ist letztlich meines Erachtens der interessanteste Punkt der Anknüpfung an Nietzsche. Ne? Sozusagen bei der Illusion nicht so sehr darauf ankommt, ob es jetzt wahr ist oder falsch ist, sondern auf die Nützlichkeit ankommt. Und die Nützlichkeit ist immer relativ auf einen bestimmten Zustand, entweder der Entwicklung oder der Degeneration des Menschengeschlechts. Und er sagt, das ist genauso wie diese Idee, die wir vorhin gehabt haben, wo wir gesagt haben, wenn die Ratio uns sozusagen was wiedergibt, was uns die Natur gegeben hätte, dann ist es allein deswegen, weil wir es von der Ratio haben, nicht mehr dasselbe, wie wenn es uns die Natur gegeben hätte. Dann kommt es aus einer Quelle, die schon von Anfang an vergiftet ist. Ne? So, also das wäre sozusagen, es gibt noch viele andere Sachen, es gibt eben viele Überlegungen bei ihm, die direkt auf diesen Zusammenhang von Lebendigkeit, Imagination, Stärke und Natur eingehen, die sehr, sehr direkt auf Nietzsche hinweisen. Aber meines Erachtens ist das systematisch eigentlich der interessanteste Punkt, wo er über die Stellung der Illusionen spricht. Und da gibt es ihm dann in dieser Abhandlung über diese Abhandlung eines Italieners über die romantische Poesie, da gibt es dann Anwendungen direkt auf die Poetologie, aber das geht sich jetzt nicht mehr aus.